Heute haben wir das Thema, das für eine Gemeinde sehr wichtig ist, Mannschaftsarbeit. Und ich lese dazu aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 18, Vers 13 bis 27. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk Recht zu sprechen. Das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete ihm: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen. Sein Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrst, den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinnfeind, die setze über sie als Oberste über 1000, über 100 und über 50 und über 10, dass sie das Volk allezeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir's leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet, und dies ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte, und er wählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk allzeit richteten, die schweren Sachen vor Mose brächten und die kleineren Sachen selber richteten. Und Mose ließ seinen Schwiegervater wieder in sein Land ziehen. Ja, das war schon eine Kritik, die der Schwiegervater Moses, Jethro, zu Mose sagte: Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Dem müden und abgearbeiteten Mose blieb nun auch nichts erspart. Ausgerechnet sein Schwiegervater musste ihn kritisieren. Konnte er denn nicht mit der großen Last des Amtes mitfühlen, die auf seinem Schwiegersohn liegt? Mich überrascht, dass Mose nicht aufbrauste und sich die Einmischung verbat. Er schaffte bis zum Umfallen, aber statt dass sein Schwiegervater ihn dafür lobte, urteilte er allein vom Zuschauen: Es ist nicht gut, wie du das tust. Daran wird sichtbar, dass Mose ein Mann Gottes war. Er nahm geistliche Kritik ernst. Er brauchte Brüder, die ihn korrigierten. Wie viele Organisationen und Werke des Reiches Gottes leiden unter Chefs, die alles allein machen wollen. Wenn sie endlich Brüder treffen, klagen sie nur über die viele Arbeit und ihre angeschlagene Gesundheit. Das ist noch nicht das Schlimmste, dass sie selbst daran zugrunde gehen. Auch das Volk Gottes leidet an ihrem eigenwilligen Arbeitsstil. Sie vergessen über ihrem gefüllten Terminkalender, dass sie keiner mehr gerecht werden, weder Gott noch den Menschen. Gott hat seine Gaben so verteilt, dass keiner ohne eine Mannschaft von geistlichen Mitarbeitern um sich seinem besonderen Auftrag gerecht wird. Es steckt eine ganze Portion Überheblichkeit in der Sturheit, die nichts in andere Hände übergeben will. Jethro hatte die Gabe der guten Organisation im Dienst Gottes. Welch ein Segen lag auf dieser kurzen Besprechung. Mose wurde entlastet. Wozu? Damit er seinen Hobbys nachgehen konnte. Wer so Mannschaftsarbeit versteht, kennt das Reich Gottes nicht. Mose soll Zeit haben, um als Prediger dem Volk den Weg Gottes zu weisen. Nur aus der Stille heraus wird Gott durch ihn wirken können. Wir brauchen die Korrektur der Brüder, damit wir den begrenzten Dienst ausrichten können, den Gott uns verordnet hat. Jetzt schauen wir noch an ein paar Stellen der Bibel, wo noch Vertiefendes dazu gesagt wird. In 4. Mose 11, Vers 17, da befiehlt Gott: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stille sie dort vor dich, so will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Das ist ein großes Geschenk, dass wir die Gemeinschaft von anderen Mitarbeitern haben. Das brauchen wir und das ist wichtig. In Markus 4 steht ein interessantes Wort. Da steht da, wie Jesus in Gleichnissen redete. Und dann heißt, ohne Gleichnisse redete Jesus nicht zu ihnen, aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Jesus hat seinen Jüngerkreis so gewählt, dass die besonders trainiert wurden und zugerüstet und geschult wurden für den Dienst. Und das ist wichtig, das kommt an anderen Stellen der Bibel auch noch einmal vor. In Apostelgeschichte 6, Vers 4, da geht es um den Dienst der Almosenpfleger. Und die Apostel merken, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Nie Diakonie auf Kosten der Wortverkündigung. Und das ist im Vers 4. Wir suchen jetzt Leute, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. So wählen sie die Diakone. Es ist interessant, dass dieser Diakon Stephanus nachher der Evangelist war, der am meisten bewirkt hat. Es kam zur Steinigung, weil der Erregung so groß war. Also die Berufung der geeigneten Leute, die brauchen auch den Heiligen Geist und die müssen einen guten Ruf haben, damit der Wortdienst nicht gekürzt wird. Nie auf Kosten der Verkündigung. Das ist wichtig. Epheser 4, Vers 12 lesen wir, wie Paulus dann sagt, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib von Christus erbaut werden. Das hat in der Gemeinde eine große Bedeutung, dass es Ämter gibt nach den Gaben. Nicht jeder ist Evangelist. Auch das Hirtenamt ist sträflich vernachlässigt. Das war etwa Barnabas, war solch einer, der den Saulus in den Dienst geführt hat. Ein stiller Mann, der aber entscheidend wach war, andere in die Arbeit einzuführen. Und das ist so wichtig, dass wir dies in der Gemeinde wahrnehmen und die beauftragen. Es ist interessant, es ist nicht nur nach den Gaben, sondern auch, dass Gott die Berufenen begabt und sie dann in Dienst bestätigt. Kolosser 4, Vers 7 bis 14, das ist in den Briefen auch ganz wichtig, dass wir einmal das betrachten, die Grüße und die Segenswünsche, welche Leute da alle um den Paulus herum waren, wie es um mich steht, Vers 7, ganz am Ende des Kolosserbriefs, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus, von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeiten seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas, und ebenso, dann kommen die Grüße an die in Laodicea, das sind Frauen, das sind Männer dabei. Wunderbar, dass hier eine Eintracht und eine Mannschaft ist, wo man gemeinsam den Herrn dient. 1. Timotheus, 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 13. Dort wird beschrieben, was das für Leute sein müssen. Dort wird erwähnt, untadelig, einer einzigen Mann, einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, das sind Beauftragungen, einer, der seinem Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit, kein Neugetaufter, damit er sich nicht aufblase, er muss einen guten Ruf haben, bei den Diakonen heißt er nicht doppelzüngig, dass er nicht um schändlichen Gewinns dieses Amt sucht, das Geheimnis des Glaubens mit reinem Gewissen bewahren. Auch die Frauen sollen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern und treu in allen Dingen. Das ist gut, dass hier das beschrieben ist, welche Voraussetzungen an solch ein Amt gestellt werden muss. Und 2. Timotheus 2, Vers 20, da lesen wir, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein, zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereit. Unter den ersten Christen wurde dem Aufbau einer Mannschaft von glaubwürdigen Zeugen Vorrang eingeräumt. Und das ist für uns wichtig, dass wir das auch praktizieren und umsetzen. Schließe mit einem Liedvers: Alle menschlichen Geschäfte gehen überhaupt nicht gut, wenn man sie durch eigene Kräfte und nicht aus der Gnade tut. Göttliche und innere Dinge lassen es vollends gar nicht zu, dass man sie im Sturm erzwinge, sondern zwingen uns zur Ruhe. Amen.